Wie haben sich der Erasmusplatz und die Feldbergstrasse in den letzten Jahren verändert? Wie ist es, wird sie in diesen Krisenjahren? Und wie steht die Fanszene momentan zum FC Basel? Über das werden wir reden im heutigen Feierabendbier für einmal im Didi Offensiv, der Fußballbar am Erasmusplatz.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
Bei mir am Tisch sitzen die Geschäftsführer vom Didi Offensiv, der Raffi Pfister und der Benny Pfister. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, salut zusammen.
Mein Name ist Luca Thoma. Gut, bevor wir anfangen zu diskutieren, finde ich, muss man für die Leute, die das Didi Offensiv nicht kennen, auch noch ein bisschen die Inneneinrichtung beschreiben. Wir sind hier in einer waschechten Fußballbeiz. Es hängen viele Schale an der Wand. Ganz bekannt ist natürlich die Panini-Bildlewand auf dem WC. Aber man sieht auch, das ist ein ganz altes Haus. Da war mal das Restaurant Erasmus drin. Und dann ist ganz viel Wechsel in diesem Haus auch. Könnt ihr mal erzählen, als ihr das übernommen habt, vor 7 Jahren mittlerweile, in was für einem Zustand ist das Haus gewesen und wie hat der Erasmusplatz damals ausgesehen?
Ja, das Haus war eigentlich in einem guten Zustand gewesen. Es war eine Wirtin drin, die die Beiz geführt hat, die aber wollte, das abgeben. Und wir sind es dann anschauen und uns hat eigentlich so das, die Jugendstil-Atmosphäre hier drin sehr gut passt. Und wir haben gefunden, das könnte ganz spannend werden, um hier im Prinzip mit einem neuen Konzept reinzukommen und Fußball versuchen, mit so einem alten Stil zu kombinieren. Und das hat, ja, das hat dann gepasst und das haben wir können umsetzen. Der Erasmusplatz ist für uns auch immer schon Heimat gewesen, weil wir beide an der Mörsberger Strasse, also in unmittelbarer Nähe, aufgewachsen sind. Aber er ist natürlich relativ ruhig damals. Also ist vor allem als Verlängerung von der Feldbergstrasse im Prinzip so ein Durchgangsplatz gewesen und hat nicht wahnsinnig viel Charme ausgestrahlt.
Wie hast du deine Jugend und den Feldberg, der Erasmusplatz in Erinnerung, Raffi?
Meine Jugend am Erasmusplatz ist vor allem lustigerweise für mich so ein bisschen Drogenstrich-Erinnerungen, nicht Drogenstrich, respektive effektiv Drogenverkaufsort. An das konnte ich mich mega gut erinnern, weil wirklich oft am Erasmusplatz bin ich als Jugendlicher nicht gesehen. Wir sind auf dem Matthäusplatz gesehen, vor allem. Aber einfach mit der Mutter da vorbeigelaufen und immer wieder Leute gesehen, die Drogen verticken. Also das Bild, dass das jetzt ein neues Phänomen ist, das ist nicht wirklich korrekt.
Also es ist in dem Fall wirklich kein, ich sag mal, einladender Ort ist der nicht gesehen, der Erasmusplatz. Und ich weiss auch noch, wo wir da aufgemacht haben, da haben wir vielleicht vis-à-vis noch eine Pizza und Indisch Takeaway nehmen, aber sonst ist eigentlich gar nichts los gewesen. Ja. Jetzt in den letzten Jahren aber sind wirklich viele Beizen gekommen. Wie haben Sie das so wahrgenommen?
Für uns, ich sage es immer wieder, ist es sehr cool, wenn der Erasmusplatz belebt wird. Es hat jetzt relativ viele Wechsel gegeben, vis-à-vis. Also, als wir angefangen haben, sind der Helmut und Doris, jetzt heissen sie, glaube ich, sind drinnen gesehen mit dem Stenzlo und dann hat es den Wiener Beisel gegeben und dann, wie hat es geheißen?
Kleine Freiheit.
Freiheit, respektive Sasa. Und jetzt ist es das Nonla drinnen. Und für uns wäre es super, wenn das Nonla jetzt wirklich eine Zeit lang dort drinnen wäre und die Stadt belebt. Weil im Sommer ist es ein schöner Sommer am Erasmusplatz. Es war wirklich so eine Piazza-Stimmung, wo wir die Frauen eben gezeigt haben und die Leute hatten und sie Leute einfach, die gegessen haben, bei sich hatten. Und ich hoffe sehr für diesen Platz, dass das jetzt so bleibt. Ja
und auch die ganze Kombination mit der Feldbergstrasse, da geht viel. Also es ist wirklich eine von der spannendsten Strassen, finde ich. Es ist zwar eine Verkehrsachse, das schlägt kein Geiss weg, also man hat recht viel Verkehr, aber was da geht, was für Leute da sind, was für Läden es hat, also ich glaube, das ist wirklich ein ganz interessanter Ort in Basel, wo ja, wo viel läuft, wo auch ja, Geschäft betrieben werden. Und die es noch nicht kennen, sollen unbedingt einmal hier
herkommen. Das ist ein gutes Stichwort, Feldbergstrasse. Wir haben auf der Redaktion immer sehr emotionale Debatten darüber, wie wir die so wahrnehmen. Ich persönlich sehe es ähnlich wie ihr. Ich finde, es ist ein cooler Ort, es ist spannend, es lebt, es ist Multikulti. Aber es gibt auch Leute, die finden, hey, das ist einfach grusig hier. Es ist laut, es stinkt, es hat Abfall am Boden, gewisse Läden sehen auch ein bisschen dubios aus. Wie nehmt ihr so das wahr, so die beiden Gesichter von der Feldbergstrasse?
Ja, also ich glaube, das hat es auf jeden Fall. Also es hat sicher die Ambivalenz. Und ich glaube, das ist gerade das, was es spannend macht. Es ist nicht ein sauberer, kleiner Ort, sondern es ist ein lebendiger Ort. Es ist ein Ort, wo man immer wieder Sachen entdecken kann. Und wenn man jetzt vom Matthäusplatz her zum Beispiel auf die Feldbergstrasse schaut, dann hat es grün, dann hat es schöne Beizen. Es ist eine lange Strasse, also das heisst, es ist auch eine ganz unterschiedliche, also kann man wie in unterschiedliche Teile unterteilen und von dem her hat es auch ganz viele verschiedene Sachen. Das ist ja, geht vom Rhein bis zum Messführen, also es ist, ist eine lange Achse.
Hey, ich finde halt, Feldbergstrasse hat mega geile Häuser, sorry für den Ausdruck, architektonisch wirklich sehr ansehnliche Gebäude und was sich schon massiv verändert hat, der Matthäuskirchplatz zum Beispiel, da ist, wo ich gleich gesehen bin, ist das ein riesen Mess gewesen. Also da hast du einen riesen Dschungel gehabt, um die Kirche herum, wo dann unsere ältere Generation dann angefangen hat, Spritzen einsammeln und sich selber zu organisieren, dass auf einem Kinderspielplatz halt keine Spritzen, vor allem brauchte, rumliegen. Und dort finde ich halt schon recht krass, wie sich das Quartier entwickelt hat. Also mit dem Matthäusmarkt zum Beispiel. Also das ist eine abartige, ja, Verbesserung natürlich. Aber ich habe auch gehört, dass die Mietzinsen offen sind im Schnitt. Ja, typische Gentrifizierungsprozesse, die passieren. Aber ich finde Feldbergstrasse die dreckigste und spannendste Stadt. Strasse in dieser Stadt. Stadt in sich, ja.
Ja, ist ein bisschen Mikrokosmos für sich, gell? Ja. Aber ja, ich finde das sehr spannender Punkt. Du sagst eben früher, brauchte Spritze dort auf dem Matthäusplatz. Heute haben wir den Biomarkt mit Biofrüchten und Kastenvelos und so ein bisschen die, ich nenne das immer so ein bisschen die Neobünzli-Generation, die auch so ein bisschen Überhand nimmt. Die vielbeschworene Gentrifizierung, nehmt ihr das wahr da auch bei euch in der Beiz oder habt ihr das Gefühl, das Klientel, das Publikum hat sich verändert über die letzten Jahre oder weniger?
Ja, also man muss schon sagen, dass das Publikum von der Stammbeiz vorher ein komplett anderes gesehen ist, als das, was wir jetzt haben. Also das ist schon komplett anders. Mhm. Aber das ist ein Publikum, das allgemein in der Stadt nicht mehr so einfach hat. Also was sich jetzt konzentriert, so sagen wir richtig klarer Platz, was noch zwei, drei Lokale gibt, wo dem Klientel entspricht.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was sind das für Leute?
Wie soll ich das jetzt sagen?
Also ich sage jetzt mal eine klassische Quartierbeiz, wo du vielleicht schon um zwei am Nachmittag gehst, einen Liga trinken oder so. Und das hat sich durch unser Konzept und unseren Einzug hier natürlich schon verändert. Aber ich glaube, was uns auch immer wichtig war, ist zu vermitteln, dass wir zwei aus dem Quartier kommen. Also, dass wir nicht, uns eben nicht sehen als Externe, der jetzt hier ankommt und irgendwie ein komplett neues Publikum möchte, sondern ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir eine sehr gute Durchmischung auch von unserem Publikum haben, dass wir effektiv sehr viele Leute aus dem Quartier auch haben. Und das Spannende finde ich, dass wir eben alle Generationen haben. Also es ist nicht nur so, dass irgendwie die bis 30-Jährigen hier ankommen, sondern wir haben an den Quiz und an den Fußballspielen wirklich so durch den Horizont, durch die Gesellschaft eigentlich bei uns. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, nein, das ist ein spannender Punkt und ich würde auch gerne später noch ein bisschen mit euch über das Publikum reden. Mhm. Aber ich denke, es ist schon mal ein guter Zeitpunkt, um feststellen, dass euer Konzept ja so verhebt, dass ihr schon seit 7 Jahren an diesem Ort Bestand habt. Mhm. Und ich denke, das wäre eine gute Überleitung zu unserem zweiten Teil des Gesprächs, wo ich gerne ein bisschen mit euch über Krise und Gastronomie reden würde. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal an Anfang zusammen gehen, wo wir auf die Idee gekommen sind, die Fußball-Kulturbar an einem relativ trostlosen Platz im Kleinbasel aufzubauen, ist das ja ein sehr originelles Konzept gewesen, aber es hat auch Leute gegeben, die gesagt haben, hey Jungs, keine Chance, das schaffen höchstens ein halbes Jahr. Oder wie war das damals?
Dort hat es sehr viele gegeben, die das gesagt haben. Lustigerweise hatte ich auch ein paar Gespräche mit dem Chefbrauer von Uhlenbier. Der hat immer gesagt, also, wo wir angefragt haben, hat er das Gefühl gehabt, das habt ihr nicht. Und die damalige CEO, Anita Dremel, die hat an die Idee geglaubt und hat uns recht gepusht auch. Ja, glücklicherweise kann man sagen. Aber also, wenn du in dieser Stadt etwas aufmachst, dann hast du mega viele Leute, die nörgeln im Sinn von, das hat eh keinen Bestand, das ist eine schlechte Idee etc. Und der Gastromat ist ja in dem Sinn auch übersättigt. Also das ist normal, dass man das Gefühl hat, das funktioniert nicht. Habe ich irgendwie das Gefühl.
Also wir haben uns vor der Eröffnung auch beraten lassen von einem befreundeten Gastro-Consultant und das ist, ich würde jetzt sagen, entscheidend gewesen, um von Anfang an wissen, auf was man muss schauen muss und wo Gefahren sind und dass wir auch wie ein klares Konzept gehabt haben und das Konzept auch aus Überzeugung verfolgt haben und ich glaube, das macht den Erfolg aus, in Anführungszeichen, dass man wie mit Herzblut das Konzept umsetzen und das nicht einfach nur so, wie soll ich sagen, eine Idee ist, die wir gefunden haben, ach, mit dem könnten wir jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen, sondern es ist eine Herzensangelegenheit und ich glaube, dann ist auch die Überzeugung und der Durchhaltenwille sicher auch grösser, wenn, dran zu bleiben, wenn es mal ein bisschen kritischer wird.
Also du sprichst das an, es ist ja sicher nicht immer rammelvoll gewesen bei euch. Also habt ihr am Anfang schon auch zuerst ein bisschen warten, bis Leute kommen? Oder sind am Anfang mega viele Leute gekommen und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden? Oder wie habt ihr das erlebt?
Ja, es gibt so die Faustregeln, die ersten 3 Monate laufen top, die nächsten 3 Monate sind so wahr und dann nachher zeigt es sich, ob du längerfristig überlebst. Und gewisse Schwätze von 4 Jahren, bis sich ein Gastronomiebetrieb etabliert hat und man von einer Etablierung schwätzen kann. Aber am Anfang mag ich mich erinnern, dass die Anekdote ist eigentlich noch spannend, oder? Am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, okay, wir müssen irgendwie einfach unter der Woche Tage füllen und dann haben wir die Idee gehabt, komm, wir machen Pubquiz unter der Woche. Und dann irgendwann mal hat sich's halt wie gedreht und dann haben wir die Pubquiz am Wochenende gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir die Wochenende füllen müssen, weil unter der Woche die Champions League anfangen zu ziehen. Weißt du, so. Und schlussendlich, also ja, man darf das schon offen sagen, es ist ein Herzensprojekt, wo man nicht unbedingt reich damit wird. Also wenn man jetzt müsste 300% Stellen damit finanzieren, dann würde das nicht funktionieren. Also da muss man sich keine Illusion geben. Ich staune manchmal auch, wenn Leute mich fragen, was wir umsetzen, was für Vorstellungen im Raum sind. Also das ist relativ hartes Brot, in dieser Grössenordnung einen Gastrobetrieb zu machen.
Du hast es angesprochen, ihr arbeitet ja beide noch nebenzu. Mhm. Du bist Lehrer, ja, genau. Raffi, du bist Historiker, Benni. Ist das für euch dann auch manchmal eine Doppelbelastung, wenn man dann jetzt oben noch an der Bar muss stehen oder ergänzt sich's gut?
Ja, also es ist effektiv eine riesen Herausforderung. So die ersten 2 Jahre ist es für mich jetzt 100%, dass ich dort Beiz aufgebaut habe. Und auch sehr, also eigentlich jeden oben dann an der Front tätig war. Und nach 2 Jahren hat so habe ich es ein bisschen reduzieren, immer weniger selber vor Ort geschafft, auch weil die Familie noch dazugekommen ist. Und das beißt sich jetzt, also mit 2 kleinen Kindern, da kann man nicht den Tag durch irgendwie arbeiten oder daheim sein und dann so oben noch 6-8 Stunden irgendwie an der Bar anlegen. Das geht bei mir einfach auch körperlich nicht mehr. Und darum bin ich nur noch selten wirklich an der Front. Aber fast jeden Tag vor Ort, also die ganze Buchhaltung und alles selber machen oder auch zum hier mal für meine anderen Projekte arbeiten. Also es ist mir schon wichtig, dass wenn ich nicht mehr so viel vor Ort kann arbeiten zu oben, dass ich doch noch den Ort spüre und auch so ein bisschen weiss, was läuft und was aktuell ist.
Ja, bei mir da habe ich müssen schmunzeln, ist noch nicht unbedingt der körperliche Aspekt, aber es ist schon auch Doppelbelastung.
Noch ein bisschen jünger, gell?
Nein, aber es ist schon, es ist natürlich eine Doppelbelastung, die wahnsinnig schön ist, ehrlich gesagt, aber andererseits teilweise halt auch anstrengend, wenn du sehr viele Baustellen gleichzeitig im Kopf hast, oder? Aber wir haben ein sehr gutes Team mittlerweile, das sehr eingespielt ist und wo uns da sehr gut zur Seite steht, ja. Mhm.
Aber eben, wenn man so von Durchhalten will reden, sind sicher die letzten zwei Jahre auch nochmal ein anderes Thema gewesen, oder? Also Corona-Krise 2020, wo die ausgebrochen ist, wahrscheinlich auch nochmal eine riesen Umstellung. Wie haben Sie das auch mental gemeistert? Oder wie ist es euch eigentlich auch gegangen ganz am Zeitpunkt? Eben, du sagst, es ist viel los, man ist sich gewöhnt, man wurschtelt sich vielleicht auch mal durch zwischendurch, aber plötzlich ist einfach gar nichts mehr möglich und du hockst irgendwie da. Und wie geht es einem denn als Beizer?
Ja, also ich mag mich noch recht gut erinnern an den Moment, wo wir da gesessen sind und dann der Bundesrat entschieden hat, dass im Prinzip jetzt alles in Lockdown geht. Und ja, also inhaltlich konnte ich das nachvollziehen, aber es ist wie so, ich sage jetzt einmal, für uns ein dummer Moment gewesen, weil wir also jetzt vom Unternehmen her gerade an einem Punkt gewesen sind, wo wir uns so, ich würde jetzt mal sagen, von einer Aufbauphase in Konsolidierungsphase über hat können gehen. Also wir haben wie gemerkt, wir haben ein wahnsinnig grosses Stammpublikum aufgebaut. Die Events, das läuft. Man braucht gar nicht mehr einen grossen Werbe-Effort. Es ist wie so alles ein bisschen in die Gang gekommen. Und auch finanziell sind wir an einem Punkt gewesen, wo wir gemerkt haben, gut, jetzt könnte es wirklich langsam mal spannend werden. Und dann ist genau in dem Moment ist wie Corona reingekommen. Und das ist dann schon. Also einerseits haben wir gefunden, wieso gerade jetzt? Und hat natürlich dann auch Existenzsorgen gehabt. Oder auch, weil wir eben gerade nicht nur die Beiz haben, sind dann sicher auch Überlegungen da gewesen, ja, wollen wir uns jetzt hier durchbissen oder nicht?
Oder zumachen. Oder zumachen. Also, das ist im Raum gestanden, dass man einfach sagt, hey, schön gewesen.
Ja, ich würde sagen, ist kurz im Raum gestanden, weil wir dann wie gefunden haben, nein, das, was wir jetzt aufgebaut haben, das wäre jetzt wirklich mega schade, wenn wir das jetzt einfach würde, aufgeben würden. Und vor allem auch, ich sage jetzt einmal, wenn wir vorher gewusst hätten, dass das Ganze zwei Jahre geht, dann wäre die Verlockung schon sehr groß gewesen, dass man gefunden hat, hey, weißt du was, komm, wir lassen es bleiben. Aber ja, wir sind dann, wie soll ich sagen, unser sportlicher Ehrgeiz ist wie angestachelt worden, dass wir gefunden haben, hey, nein, das wäre jetzt wirklich schade, jetzt haben wir 5 Jahre etwas aufgebaut und das werden wir jetzt nicht so irgendwie zu Ende gehen.
Aber was würdet ihr sagen, was sind die wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen gewesen, dass ihr das ja überstanden habt, ohne müssen zuzumachen, ohne Leute müssen entlassen?
Also einerseits sind entgegengekommen von unserem Vermieter und da haben wir sicherlich sehr Glück gehabt, dass wir nicht irgendeine grosse Pensionskasse oder Versicherungsgesellschaft als Vermieter haben, oder? Dort würde ich am liebsten eine schwarze Liste von Firmen aufstellen, wo man sollte stark kritisieren fürs Verhalten während der Corona-Zeit. Erstens das und zweitens haben wir ja Pubquiz gemacht. Und dort ist schon fast erschreckend gesehen, was wir für eine Wirkung haben, respektive für Zuschauerinnenzahlen. Und dort hat man digital können spenden und das ist sehr grosszügig gemacht worden. Und das hat uns effektiv durch die Zeit gerettet.
Also Spendengelder eigentlich.
Und entgegenkommen vom Vermieter und natürlich schon auch einen gewissen Teil
Erdenvollgelder und Kurzarbeit, also, das ist natürlich wichtig gewesen, aber das müssen wir schon sehen. Also bei uns, wir haben jetzt halt einen relativ überschaubaren Umsatz, also das heisst, wir sind wie darauf angewiesen gewesen, dass wir einerseits einen Hausbesitzer haben, der entgegenkommt und dass wir die Spendeneinnahmen haben. Sonst wären wir wahnsinnig schnell liquid gewesen. Und für uns war klar gewesen, von Anfang an, die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen, auch wenn null Zins drauf ist, und das war für uns klar gewesen. Wir haben, wenn es gut läuft, haben wir nicht so eine Marge im Betrieb, dass es realistisch ist, einen grösseren Kredit je zurückzuzahlen. Darum haben wir gesagt, es muss ohne Kredit funktionieren. Und ich mag mich noch gut erinnern, wo wir hier gehockt sind und Raffi gesagt hat, der Vorschlag gemacht, komm, wir in die Pubquiz streamen. Da bin ich sehr kritisch gesehen, habe gefunden, puh, nein, da hast du einen grossen Aufwand, du musst irgendeine Technikinfrastruktur hier reinbauen und am Schluss schauen dann irgendwie 20 Nasen zu. Und dann haben wir, also, dann hat er mich überzeugt, dann gefunden, hey, man muss irgendetwas machen. Und das ist dann wirklich ganz, ganz schön gesehen, den Zuspruch zu spüren, auch zu sehen, dass da Leute sind, die irgendwie schätzen, dass man so etwas anbietet. Das ist auch, du hast vorher auch mal gefragt, was so ein bisschen das Emotionale gesehen ist. Und für mich persönlich sind das wahnsinnig emotionale Momente gewesen, wo wir die Pubquiz gestreamt haben und du siehst irgendwie Zugriffszahlen über YouTube und so. Also das ist, ja, das muss ich sagen, das hat mich recht gerührt und auch wahnsinnig viel Motivation gegeben, um zu sagen, hey, wir stehen die Krise durch und wir machen weiter.
Ja, das ist wunderbar. Ich muss mich jetzt gleich so ein bisschen fragen, wenn ihr so erzählt, oder? Es ist ein Marathon gewesen, es war anstrengend gewesen. Und bei Corona, ja, wenn man positiv eingestellt ist, kann man sagen, vielleicht kommt es nicht mehr diesen Winter, aber Planbarkeit wird wahrscheinlich auch diesen Winter sehr schwierig sein, mit den Strompreisen, die steigen, mit der Inflation. Macht euch das Sorgen, oder macht euch das mehr Sorgen als Corona, oder sagen, hey, jetzt haben wir auch gewisse Resilienz erworben, jetzt sind wir jetzt erst recht?
Also, eine gewisse Resilienz haben wir sicherlich erworben, ja. Jetzt nach bald den 8 Jahren Didi. Und das Säckle-Europ ist sowieso resilient sehr viel gegenüber. Und heute habe ich gerade festgestellt, dass wir am Fernwärmenetz angeschlossen sind. Das heisst, was Heizung betrifft, werden die Preise nicht, man kann draufgehen. Das heisst, wenig kochen wegen dem Gas. Nein, aber Spass beiseite, ich werde unterschwellig hässig, wenn ich mir überlege, dass es weitere Wellen könnte geben. Und das ist recht paradox, weil ich ein grosser Befürworter bin von wissenschaftlich fundierter Auseinandersetzung mit solchen Problemen. Einerseits und andererseits habe ich wie so der Wirt, der führen kommt, der sich einfach überlegt, dass das der absolute Horror ist, wenn wir im Herbst jetzt nochmal zumachen müssen. Und ich glaube, dann kommt der Zeitpunkt, wo nicht nur die Offensive, sondern sehr viele Gastronomiebetriebe tatsächlich an den Punkt werden kommen, wo sie sich überlegen müssen, also ob man das will machen, weil der Herbst ist für uns, Oktober, November, Dezember sind für uns Cash Cows. Wenn die Monate nicht laufen, dann tut das unser gesamtes Geschäftsjahr eigentlich in die Miese ziehen.
Ist das jetzt in diesem Jahr speziell wegen der WM?
Oder? Das ist jetzt nochmal spezieller, aber es ist generell so, weil dann natürlich die internationalen Wettbewerbe anziehen, weil es kalt ist, weil die Leute reinkommen. Und dann haben wir noch so, was ist das, März, April, Mai. Also die 6 Monate sind so, dort machen wir Kohle, blöd gesagt.
Und wo euch dann über den Sommer hilft.
Ja, genau. Und wenn wir das nicht haben, dann ist es einfach nicht gut. Ja. Und also ich bin da auch sehr offen in der Kommunikation. Also die Liquidität ist jetzt nicht gerade längerfristig vorhanden, dank dieser Corona-Zeit. Das ist uns aufgefressen worden. Ja. Und darum haben wir nicht wirklich wahnsinnig Spielraum und kommen mittlerweile schon schneller an den Punkt, wo wir die Notbremse ziehen müssen, als noch vor Corona.
Ja. Ja, das ist so. Also wir haben, ich mache eben bei uns Buchhaltung. Und mir ist es immer wichtig, dass wir etwa so einen Monatsumsatz an liquiden Mitteln haben, dass wir eben reagieren können. Wenn man eine Beiz hat, dann fallen immer wieder außerordentliche Sachen an, dann wird wieder mal eingebrochen, dann muss man halt schnell die ganzen Kosten können finanzieren, also für irgendwie Reparaturen und so, und das können dann grössere Bösten sein. Ein Teil kriegt man wieder zurück, aber es braucht so eine Liquidität, und das ist effektiv jetzt durch Corona angegriffen worden, und mir graut es schon, muss ich sagen, davor, dass man jetzt schnell wieder müsste, irgendwie Einschränkungen machen in der Beiz, weil die Fallzahlen wieder hochgehen oder so. Also dort Ja, dort graut es mir ein bisschen davon, ja.
Aber das heisst, wenn ich das so zusammenfassen kann, ihr habt eigentlich mehr Angst vor Corona als vor steigenden Energiekosten oder vor der Inflation, dass das Bier teurer wird, dass über das ist ja schon diskutiert worden, dass der Brezel teurer wird, dass die Leute dann vielleicht auch den Gürtel enger schnallen, vielleicht nicht mehr in die Beine kommen.
Ja, weißt du, schlussendlich kannst du auch Angst machen, dass es zu einem atomaren Streich kommt und sowieso dann sehr viel mehr Komplikationen unterwegs sind oder vorhanden sind. Aber nein, es ist mehr, also ich merke einfach, dass ich prägt bin von dieser Zeit, oder? Und das ist natürlich Corona, wo immer noch so ein bisschen umgeistert. Inflation, auf das haben wir schon reagiert, in dem Sinn, dass wir unsere Getränkekarte ein bisschen, also punktuell halt ein bisschen teurer geworden sind. Aber klar, wenn das dann also, man müsste in 4 Monaten nochmal darüber schwätzen, wie was wirklich stattgefunden hat, oder?
Ja, also wir sind nicht im freien Strommarkt, also das heisst, wir sind in der Grundversorgung drin. Von dem her kann man da schon noch kalkulieren, wie sich jetzt die Preise werden verändern. Also dort hat man ja auch können lesen von Betrieben, wo natürlich dann, ja, wird der Strompreis oder der Energiepreis sich irgendwie verfünffacht oder so. Und das wird bei uns nicht so sein. Also das heisst, wir können dort eher ein bisschen kalkulieren und abschätzen, wie sich das entwickelt.
Aber was ist da eure Meinung? Findet ihr, da müsste jetzt der Staat eingreifen, müsste die IWB den Leuten entgegenkommen oder sagen, hey, selber schuld, wie sie ausgestiegen sind?
Ja, also da bin ich so hin und her gerissen. So individuell tut es mir natürlich für jeden Betrieb auch leid. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, unternehmerisches Risiko, also wenn man sich einmal entschieden hat, dass man möchte, dass am freien Markt dort irgendwie profitieren von dem, dann muss man halt im Prinzip auch in Kauf nehmen, dass es dann eben negativ ausschlägt. Das ist so die erste Reaktion, die ich finde, genau, ja, selber schuld. Aber auf der anderen Seite finde ich, muss man jetzt schon Hand bieten. Also ich glaube, es wäre schade, wenn Betrieb müsste zumachen, weil man jetzt eine außerordentliche Situation hat. Ich glaube, man müsste eher dann Lösungen suchen, wo man sagt, okay, wir nehmen euch jetzt wieder in Grundversorgung auf, aber. Und das aber müsste man dann irgendwie mehr definieren.
Nein, also ich meine, weißt du, es gibt sehr viel. Also die Gastronomiebranche leidet ja in dem Sinn unter der Corona-Krise, dass eigentlich Fachpersonal wirklich weggeht, so aus der Branche davonläuft. Und da sind wir jetzt nicht betroffen, weil wir eh ein bisschen Spartenbetrieb sind. So ein bisschen
richtig festes Personal haben
auch. Ja, genau. Und das ist natürlich schon. Also, Da leidet die Branche schon massiv auch noch drunter, oder? Ich glaube, das ist im Moment das, was die Branche eigentlich am meisten mitnimmt, Personalmangel.
Ja. Gut, vielen Dank für den Einblick. Ich würde vorschlagen, wir widmen uns im dritten Teil noch ein bisschen etwas Fröhlicherem. Der Beiz, Sie haben es ja schon ein bisschen angetönt, es ist ein spezielles Publikum, es sind vor allem Fußballfans, um nicht zu sagen Fußballfreaks, Fußballfanatiker, die hier jeweils an den Match kommen. Ist das schon von Anfang an so gewesen? Sind schon die ganz Harten von Anfang an zu euch gekommen?
Ja, es ist interessant. Ich glaube, das Publikum hat sich schon ein bisschen verändert. Am Anfang sind wir sehr stark als FCB-Beiz wahrgenommen worden, was wir natürlich auch sind. Wir sind beide FCB-Fans, grosse FCB-Fans. Aber inzwischen hat sich das gewandelt, dass man auch das Fußballpublikum ein bisschen kann unterteilen kann. Also es gibt nicht einfach nur den Fußballnerd, der hier kommt, Fußball schauen, sondern man kann wie sagen, es gibt den FCB-Fan, der den FCB-Match kommt schauen. Es gibt durch allgemein Fußballinteressierte, die Champions League kommt schauen oder internationale Spiele. Und dann gibt es wie so den Bundesliga-Fan. Weil wir von Anfang an gesagt haben, also wir möchten fix Bundesliga zeigen und es ist wie nach dem FCB die erste Priorität, die Bundesliga. Und da haben wir auch wie so ein bisschen ein Publikum aufgebaut, wo Bundesliga schauen. Und natürlich gibt es Überschneidungen. Aber es gibt wie so die drei verschiedenen Fußballpublika.
ist das der Plural von Publikum?
Publika. Publikums.
Publikums, ja. Publikum.
Nein, weiß nicht. Ja, nein, also das Publikum ist sehr divers, ehrlich gesagt. Was mich ehrlich gesagt sehr freut, ist bei FCB-Spiel, ist der Frauenanteil mittlerweile ganz okay. Also das merkt man. Aber es ist schon noch, also gerade zum Beispiel Bundesliga, wenn ich am Samstag am Nachmittag arbeite, dann ist der Männeranteil bei etwa 98%. Das ist wirklich so krass. Und für viele ist das auch ein Stückchen Heimat. Also wir haben viele Leute, die allein hier ankommen. Und wenn du dann mit ihnen ins Gespräch kommst, dann merkst, das sind Leute, die teilweise hohe Jobs haben bei der Roche oder irgendwie sonst in einer gut betuchten Firma sozusagen. Aber du hast auch Leute, die irgendwie als Handwerker arbeiten. Und die treffen sich dann hier. Und das finde ich wirklich sehr schön.
Aber sind das denn Deutsche, die in Basel wohnen, ja, oder Schweizer, die Bundesliga-Fans
sind? Nein, also dort sind beides. Also wir haben schon sehr viele deutsche Experts, wenn man so will, die da sind. Wir haben ab und zu auch grenznahe Leute aus Weil, Haltingen, Friedlingen und so von dort. Und der eine Stammgast beispielsweise, der ist von Basel auf Weil am Rhein gezügelt. Und der kommt aber noch so einmal alle zwei Monate oder so, kommt er wieder mal die Bundesliga schauen. Und zum Beispiel die Champions League, da merkst du auch, da ist der Anteil an Englischsprechenden massiv viel höher als sonst. Und dort merkst du, dass wirklich so ganze Gruppen, zum Beispiel von Herzog Dömerow spannenderweise, dann da sind und Champions League schauen.
Das ist interessant.
Also, wir haben wirklich sehr unterschiedliche Publikum.
Aber was ich gleich lustig finde, oder was für mich auch die Atmosphäre bei euch ausmacht, ich bin ja auch sehr oft da gewesen, vor allem, wenn ich hier noch in Mecken gewohnt habe. Ich finde es so lustig, manchmal ist es wirklich ein bisschen wie an so einem Juniorenmatch am Sonntagnachmittag. Ja. Und jeder ist Experte, jeder weiß es besser, alle schreien rum. Manchmal habe ich mich echt gefragt, wie ihr das aushaltet. Weißt du, so nervt einem das nicht manchmal, das wird, wenn die Leute immer eine Dumme haben zu allem?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, doch, manchmal, also es gibt auch gewisse Leute, denen haben wir auch schon müssen sagen, los, jetzt ist dann langsam gut und so. Wir haben einfach die klare Linie, oder? Ihr seid alles Experten, das ist völlig okay, man schreit das auch raus und so, und der Schiedsrichter ist nicht immer okay, das ist auch gut. Und, aber wir wollen halt schon eine klare Linie haben. Also, bei uns hörst du nichts Rassistisches, irgendwie Homophobes oder irgendwie einfach nichts so Diskriminierendes. Das ist uns eigentlich noch relativ wichtig. Ich sage immer, spassenshalber, sage doch einfach Wichser, das ist nicht so ein schlimmes Schimpfwort. Jeder Mensch macht es von dem her. Das ist immer so mein Joke, den ich dann versuche zu bringen, damit man die Gemüter beruhigen kann. Das ist uns schon auch wichtig, weil gerade an einem Sonntagnachmittag, du bist gestern auch mit deinem Sohn hier am Match schauen, und das zeichnet Didi eben aus, dass auch Familie an einem Sonntagnachmittag können den FCB Match schauen. So.
Ja, und ich glaube, also das ist ja die Faszination Fußball, dass eben jeder ein bisschen Experte ist und dass jeder eine Meinung zu etwas haben kann. Und spannend ist es ja, wie es dann auch so ein bisschen selbstregulierend ist. Also wenn jetzt jemand reinschreit, weil er das Gefühl hat, das ist kein Foul gesehen, und nachher zuerst Zeitlupe, und musst du einfach sagen, ja sorry, der hat mich jetzt einfach in den Knöchel getreten, dann diskutieren das die Gäste auch untereinander. Also es ist wie so, dass das reguliert sich wie selber, also da muss man eigentlich gar nicht gross eingreifen.
Also schon manchmal, ehrlich gesagt. Manchmal muss man schon sagen, hey, jetzt ist gut und so. Also,
ja.
Oder schon ein paar Kandidaten.
Ja, es ist halt ein Spiegelbild von der Gesellschaft, gell, wo da in die Bar kommt. Aber was ich eben interessant finde, ihr seid ja schon auch am Puls von der Fanszene. Und was mich einfach interessieren würde, jetzt haben wir ja ein gutes Jahr da wie Tagen in Basel. Wie ist so die Stimmung bei den Leuten? Also ist es besser als noch unter dem Burgener? Oder wie, mit was für Emotionen erlebt ihr während den
sehr viel positiver, ehrlich gesagt. Also ich erlebe wenig, ich erlebe schon eine kritische Stimme gegenüber auch einem Alex Frey, also eine Person mittlerweile, was sich sehr kritisch äußert und sonst einfach sehr positiv. Man hat, also auch gerade meine Kollegen und Kolleginnen haben einfach sehr Bock im Moment auf den FCB. Es macht sie sind heiß auf der FCB, wirklich. Und das ist jetzt schon länger nicht mehr so gewesen, ehrlich gesagt.
Also da kann man gerade auf gestern schauen. Ja. Göppspiel gegen Aarau. Göppspiel, also der Göpp hat wahnsinnig an Attraktivität verloren und Göppspiel laufen da sonst nicht so. Also du merkst, das interessiert die Leute nicht gross. Und da hast du ein Auswärtsspiel gegen einen Challenge-Ligist. Klar, starke Mannschaft. Sehr gut besucht gesehen und trotz der Schwierigkeit, die der FCB hatte, ist die Stimmung mehrheitlich so wohlwollend gesehen, also wie positiv. Und ich glaube, das ist sehr bezeichnend gesehen. Viele, die der FCB sehr eng verfolgen und begleiten, die schnaufen immer noch auf, dass der Bogen noch weg ist. Und weniger die Person Bogen, sondern die Idee, die auch dafür gestanden ist, dass der FCB zum Spielball wird von irgendwelchen internationalen Firmen und nicht mehr hier daheim ist. Und ich glaube, das schätzt man vielleicht in der Restschweiz an einem ein bisschen falsch ein. Dort kriege ich Diskussionen mit, wo man sagt, hey, aber jetzt müsst ihr doch mal ein bisschen härter kritisieren, der FCB ist doch nicht gut in die Meisterschaft gestartet. Und man dann oft sagt, nein, hey, die Mannschaft macht Freude. Man hat das Gefühl, die sind mit dem Herz auf dem Platz. Man hat einen Trainer, wo man das Gefühl hat, der passt extrem gut hier an, der weiss, wie der FCB tickt, was die Leute auch ein bisschen erwarten. Und von dem her bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Und was man in den letzten Jahren immer ein bisschen gesagt hat, ja, die Baslerinnen und Basler müssen halt ein bisschen demütiger werden, das ist jetzt da, habe ich das Gefühl. Also jetzt ist wirklich, hat man wieder an einfacheren Sachen Freude, als das in den letzten Jahren noch der Fall war.
Ja, also eben, gerade das ist ja schön, das Beispiel Didi, oder? Du hast ja selber gesagt, Querschnitt quasi von der FCB-Fanszene in dem Sinn. Und du merkst, dass die Leute sehr viel emotionaler dabei sind bei Spielen, die vor 7 Jahren keiner gejuckt hat. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass es effektiv einfach sehr viel mehr Freude gibt im Moment. Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Als allerletzte Frage kann ich euch beiden Fußball-Nostalgiker noch fragen. WM in Katar, wie wir das bei euch können schauen? Ja oder nein?
Ja,
kann man schauen. Das ist jetzt aber fast fies, als letzte Frage das zu stellen, weil das polarisiert sehr. Das erleben wir auch, das kriegen wir auch mit. Und
Presseanfragen auch.
Ja. Und man muss sich wie rechtfertigen, dass man das zeigt. Und für uns, wir sehen den Fußball, wie du gesagt hast, wir sehen uns schon als Fußball-Nostalgiker in Anführungszeichen und sehen darum sehr viele Entwicklungen im Fußball sehr kritisch. Und das kumuliert jetzt und konzentriert sich auf Katar. Aber wir sagen klar, wir zeigen die WM in Katar, weil mit dem gleichen Argument, wo man die jetzt boykottiert, also ich möchte das niemandem absprechen, dass er die WM boykottiert, aber mit diesen Argumenten müsste man im Prinzip den kompletten Fußball boykottieren. Und ich finde es dann falsch, dass man jetzt Katar boykottiert, aber dann Champions League zeigt. Weil dort sind im Prinzip die gleichen Machenschaften am Laufen.
Ja, es ist, also ja, das ist jetzt schon fast eine Fass ohne Boden. Nein, weil es ist... Es ist schwierig zu beantworten, weil einerseits ja, kann ich sehr gut verstehen, dass man nach einem Boykott schreit. Und andererseits muss ich sagen, habe ich jetzt gerade gestern noch ein Statement von 11 Freunden gelesen. Die sagen auch, nein, wir gehen auf Katar, weil es sehr wichtig ist, dass wir von dort berichten und quasi nicht den PR-Leuten von der FIFA Oberhand geben über die ganze Berichterstattung. Andererseits habe ich ein Buch gelesen von einer Linken, auch hier in Deutschland, die über Utopien im Fußball schreibt und findet, ein Boykott von Katar ist auch sehr heuchlerisch, ist schon fast eurozentristische Perspektiven auf gewisse Sachen, dass man jetzt dort so aggressiv reagiert, weil zum Beispiel die Arbeitnehmer recht in Russland noch mehr mit Füssen getreten worden sind als in Katar. Dort hat man nichts gehört in der Schweiz. Also ja, darum, es ist sehr eine schwierige Diskussion und wir sagen, wir sind offen für die Diskussion. Wir werden eine Veranstaltung mit einer Gewerkschafterin machen, die in Katar war. Und wir werden die WM mit einem blutenden Herz zeigen, das schon. Aber wir werden sie zeigen.
Sehr schön. Ja, man merkt ja auf jeden Fall, ihr habt euch sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und ich würde sagen, wir nehmen das trotz allem nochmal als Plädoyer dafür, dass Fußball als Sport und Kultur ja noch nicht tot ist.
Nein.
Genau. Ich möchte euch ganz herzlich danken für das Gespräch, danke für die Gastfreundschaft.
Dir. Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, löst doch ein Abo und ihr findet den Podcast für Oberbier auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Tschüss zusammen.